Mit dem Erdenkauf kann ich was fürs Klima tun. Ist das nicht eine richtig gute Nachricht?
Einfach natürlich gärtnern. Katharina Mork im Gespräch mit Sabine Klingelhöfer.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Einfach natürlich gärtnern. Der Podcast für Garten-Nerds und Pflanzenfreundinnen und alle, die es noch werden wollen. Sabine, wir haben ein richtig interessantes Thema heute mit dabei, was auch fürs Gärtnern eigentlich unerlässlich ist.
Ja, das stimmt. Also ohne dieses Thema kommt man nicht voran im Garten oder auf dem Balkon oder bei den Zimmerpflanzen.
Ganz genau. Es geht nämlich um den zu Recht verteufelten Dorf in Erden.
Genau. Darüber sollen wir sprechen. Und zwar, warum man auf Torf verzichten sollte.
Warum sollte man denn unbedingt auf Torf verzichten?
Ja, grundsätzlich kann ich mal vorwegschicken, Torf ist eigentlich, ganz objektiv betrachtet, ein sehr guter Grundstoff für Erden. Also der ist fast steril, da sind keine Nährstoffe drin und so weiter. Der hat nur einen Haken und der ist aber monströs groß. Torf stammt aus Mooren, die man vorher entwässern muss. Das heißt, um Torf zu gewinnen, muss ich Moore vernichten.
Wer ist denn auf die scheiß Idee gekommen?
Ja, naja, das war früher, also in manchen Gegenden, wo es viel Torf gibt, auch im Baltikum, in Schottland und so weiter, wurde Torf auch gestochen als Brennmaterial. Da, wo nur Heide wächst und so, wo keine Bäume sind, hat man das geerntet, aber eben nicht so richtig flächendeckend, sondern einfach nur so lokal eben was rausgestochen. Das war nicht so schlimm.
Ja gut, aber damals wusste man halt auch noch nichts vom Klimawandel, ne?
Genau.
Da kommen wir gleich nochmal drauf zurück, was der Torf jetzt mit Klimawandel zu tun hat.
Aber es ist eben so, Moore sind super spezielle Lebensräume für ganz bestimmte Pflanzen und Tiere, die nur in Mooren vorkommen. Und allein das ist ja schon der beste Grund, um überhaupt nichts mit Torf zu tun haben zu wollen. Noch wichtiger fürs Klima ist aber, und das finde ich ist viel zu wenig bekannt, die ganzen Moore weltweit speichern viel mehr CO2 als alle Wälder weltweit.
Das ist ein dickes Ding.
Ist Hammer, oder?
Wow.
Das weiß man gar nicht so. Und dazu kommt noch, und das ist in heutigen Zeiten ja auch besonders wichtig, wenn es diese ganzen sogenannten Starkregenereignisse gibt, also der Regen nur so runterplattert, dann sind Moore wie ein Schwamm. Die saugen Wasser auf ohne Ende und geben es erst langsam an die Umgebung ab. Das heißt, die sind auch ein guter Schutz vor solchen Flutwellen und so einem Kram, wenn wir denn mehr Moore hätten. Ja, und ganz nebenbei, Fun Fact, wenn es nicht so traurig wäre, der meiste Torf für Blumenerden, den wir in Deutschland verwenden, stammt aus dem Baltikum. Weil in Deutschland eben wird auch noch Moor abgebaut, also Torf abgebaut. Aber die größten Volumina kommen per LKW aus dem Baltikum frisch zu uns.
Ja, also muss halt auch nochmal hierher gekarrt werden erstmal, ne?
Mhm, genau.
Ja, gut, dann haben wir das jetzt schon mal geklärt, warum man auf Torf eigentlich verzichten sollte. Aber blöde Frage vielleicht, aber was ist denn Torf eigentlich genau?
Nee, gute Frage.
Aha.
Torf wird inzwischen, zumindest von den Umweltschutzverbänden, als fossiler Rohstoff betrachtet. Er besteht vor allen Dingen aus Phagmum, das heißt aus Torfmoos. Das sind spezielle Moose, die halt im Moor wachsen, da wo es eben dauerhaft feucht ist. Und wenn dieses Moos unter Wasser gerät, kein Sauerstoff mehr bekommt, dann zersetzt es sich nicht, sondern wird einfach nur zusammengepresst. Und über die Jahrhunderte und Jahrtausende ist daraus eben dieser Torf entstanden. Er besteht also aus unvollständig zersetzter pflanzlicher Substanz. Der Fun Fact ist, der wächst pro Jahr nur um 1 Millimeter. Also diese Fläche Torf wächst nur 1 Millimeter pro Jahr. Und deswegen ist es ein fossiler Rohstoff, der eben einfach nicht wiederkommt.
Pflanzenmumien quasi.
Ja, Pflanzenmumien, ja genau. Und dieser Torf enthält auch sehr viel gebundenes CO2. Und wenn ich jetzt so ein Moor entwässere und Sauerstoff da hinkommt, wo vorher kein Sauerstoff war, dann beginnt dieses über Jahrtausende entstandene Torf sich zu zersetzen. Einfach dadurch, dass das Luft dran kommt. Und dann setzt es natürlich auch das CO2 in die Luft frei und zerstört weiterhin unser Klima und so weiter.
Also es kann sehr gut sein fürs Klima, wenn man es in Ruhe lässt. Es kann aber auch zur Katastrophe werden fürs Klima, wenn man es aufbuddelt.
Genau. Das ist sehr treffend zusammengefasst. Genau.
Kann ich denn auch Erden ohne Torf kriegen? Gibt's sowas? Ist das dann auch genauso gut?
Das gibt's auf jeden Fall. Und schon, also Nordhoff macht das seit über 20 Jahren, seit 22 Jahren, bieten wir torffreie Erden an. Wir haben auch nie Torf in Erden angeboten, sondern immer torffreie Erden. Und das ist tatsächlich schwierig. Ich sagte ja am Anfang schon, Torf ist eigentlich ein guter Rohstoff, weil man kann mit ihm alles machen. Ich kann ihn aufdüngen, wie ich will. Da sind keine lästigen Mikroorganismen drin, die vielleicht die Nährstoffe wieder zersetzen und für sich verbrauchen möchten und so weiter. Also das ist alles fein. Aber es gibt torffreie Erden, die sind so sorgfältig zusammengesetzt wie so ein Eintopf. Also das gibt richtige Rezepturen dafür, wie diese torffreie Erde zusammengesetzt ist. Und bitte aufpassen, wenn man in den Laden geht, es gibt auch sogenannte Bioerden. Mhm. Die enthalten weniger Torf, aber es kann sein, dass die Bioerden trotzdem noch einen Torfanteil enthalten.
Auf nichts ist Verlass.
Nein, auf nichts ist Verlass. Also bitte mal den Sack umdrehen. Auf der Rückseite muss es ganz genau stehen, ob Torf drin ist oder nicht.
Hm, aber Neudorf, da kann ich mich drauf verlassen.
Da kannst du dich absolut drauf verlassen.
Okay. Genau. Ja, aber wenn da kein Torf drin ist, was ist denn da sonst drin in euren Erden?
Ja, nur die guten Sachen natürlich.
Aha.
Also wie gesagt, ganz verschiedene Materialien. Als wir anfingen, haben wir sehr viel Rindenhumus reingebracht. Also das, was in den Sägewerken abfällt von den Stämmen oder abgeschält wird und was bislang, bis dato dann keiner groß verwendet hat oder gebraucht hat. Also auch im Sinne der Abfallwirtschaft ist das eine gute Sache gewesen, muss man sagen. Es kam dann das Erneuerbare Energiengesetz von vor ein paar Jahren, was unter anderem beinhaltet, dass diese Rinde in den Sägewerken auch zur Verbrennung, zur Energiegewinnung genutzt werden durfte. Und das bedeutete automatisch, das war nämlich sehr lukrativ, dass Rindenhumus teurer wurde, Rinde grundsätzlich teurer wurde. Also haben wir weniger da drin. Und dazu kommt noch, das finde ich auch ganz wichtig, weil ich liebe das, diese Zusammenhänge in der Natur. Wir wissen ja alle, die Fichten sterben wegen Trockenheit und wegen des Borkenkäfers. Und das bedeutet, der Borkenkäfer ist ein Schädling, der unter der Rinde sitzt. Das bedeutet einfach, die Rinde fällt im Wald schon ab. Die Rinde kommt gar nicht mehr in die Sägewerke, weil durch das Absterben der Bäume fällt die im Wald ab und kein Mensch klaubt die da zusammen, um die säckeweise dann zum Kompost zu bringen.
Das ist ja ein dickes Ding. Das wusste ich auch nicht. Aber sollte man jetzt in den Wald gehen und sich da selber auf eigene Faust irgendwie borkenkäferverseuchte Rinde holen? Besser nicht, ne?
Na, die Borkenkäfer sind an der Rinde nicht dran, aber man muss schon ein bisschen aufpassen. In Rinde lagert sich auch durchaus mal Cadmium ein. Einfach, weil das in unserer Umwelt ist und weil das ganz natürlicher Vorgang ist.
Und das ist schlecht.
Ja. Das ist schlecht und wenn ich da nicht aufpasse und immer wieder kontrolliere, hole ich mir vielleicht zu viel Cadmium rein. Also der Borkenkäfer ist nicht das Thema, aber die Zusammensetzung. Deswegen war auch immer nur ein gewisser Anteil Rindenhumus in den Erden. Der ist jetzt sehr, sehr klein geworden. Was wir jetzt häufiger verwenden, ist der Grüngutkompost. Das ist nicht zu verwechseln mit dem, auf gar keinen Fall, was aus der Biotonne, was da alles gesammelt wird. Und das sind auch nicht die Grünschnittabfälle von den Hobbygärtnern, die so in den kommunalen Abfallzentren kompostiert werden, sondern es ist wirklich Grünschnitt von den Kommunen.
Mhm.
Wo die Mitarbeiter der Kommunen Hecken schneiden, Sträucher schneiden und so. Nur das wird kompostiert, zersetzt sich, das ist da drin. Dann haben wir auch noch Holzfaser drin. Das heißt, von der Fichte ohne Rinde, nur zerfasert, ganz speziell natürlich zerfasertes Holz. Und das ist ein besonders guter Luftspeicher. Und es sind auch Kokosfasern drin enthalten.
Mhm. Das klingt ja ganz spannend, aber Kokos, das wächst ja nicht gerade hier vor der Haustür in Deutschland, sag ich mal.
Ist leider nicht regional, das könnte ja irgendwann so weit kommen, hoffentlich nicht, aber das stimmt, es ist nicht regional, finden wir selber auch nur so semi-gut. Das Problem ist aber, die Kokosfasern haben sehr wichtige Eigenschaften, wo wir bislang noch keine Alternative für gefunden haben. Die brauchen wir, um das Wasser schnell abzuleiten aus der Erde. Die machen ganz lange Fasern und da ist das irgendwie eine gute Sache. Und da haben wir noch keinen heimischen Rohstoff für gefunden. Das Gute daran ist, diese Kokosfasern sind in ihrem Herkunftsland ein Abfallstoff. Der fällt da automatisch an. Wenn die Kokosnüsse geschält werden, weil das ist die alleräußerste Schicht, die wir hier nie zu Gesicht bekommen. Da ist ja so eine Schutzschicht um die Kokosnüsse drumherum.
Mhm.
die sie befähigt zu schwimmen.
Diese Fusseln,
genau. Das wird auch, bevor das dann verschifft wird, das kommt nicht per Flugzeug um Himmelswillen, sondern es kommt per Schiff, das wird auch noch sehr stark zusammengepresst. Also insofern finde ich, ist das noch so einigermaßen vertretbar, weil wir müssen einfach sehen, dass die Qualität der torffreien Erden genauso gut ist wie die torfhaltigen Erden. Und das ist wirklich herausfordernd.
Also diese Bestandteile sind dann in all euren Erden drin, ja?
Ja, überwiegend. Aber es gibt schon noch ein paar mehr Unterschiede, weil wir haben ja, ich glaube, wir haben ein Dutzend verschiedene Erdentypen.
Stimmt, wenn man sich mal so umguckt im Baumarkt, dann sind da einige Sachen von Neudorf dabei.
Ja, also es ist natürlich auch so, dass die alle unterschiedliche Aufgaben erfüllen müssen. So eine Aussaaterde, das leuchtet wahrscheinlich ein, die muss sehr fein sein, da ist auch zusätzlich Sand drin. So eine Kübelpflanzenerde, die muss schön stabil sein, da sind auch noch Tonanteile drin enthalten, damit die Kübel auch standfest sind. Also da wollten wir eine besonders schwere Erde drin haben. Wir haben in anderen Erden auch noch Bio-Pflanzenkohle, in der Orchideenerde ist Rinden, Pinienrinde enthalten und so weiter. Also wie gesagt, das sind für jede Pflanzenart oder jede Pflanzengruppenart sind da unterschiedliche Rezepturen zum Einsatz gekommen, die wir in unserem Innovationszentrum hier in der Nähe von Hameln alle ausprobiert haben natürlich.
Jedem Tierchen sein Pläsierchen quasi, ne?
Ja, genau. Pflanzen haben nämlich auch Bedürfnisse. So.
Mensch, das ist eine richtige Erdkunde-Runde hier heute bei Einfach Natürlich Gärtnern.
Stimmt, Erdkunde, ach ja.
Sind denn diese torffreien Erden irgendwie anders als die torfhaltigen Erden?
Ja, im Prinzip erstmal nicht. Sie tun das Gleiche, nämlich bieten Pflanzen, Wurzeln Halt und ein gutes Ambiente, sag ich mal. Aber es gibt schon ein paar Unterschiede. Wer schon mal torfhaltige Erden verwendet hat, der hat vielleicht noch in Erinnerung, dass bei starker Trockenheit, also wenn man jetzt einfach mal so 3, 4, 5 Tage nicht gegossen hat, dann zieht sich die Erde sehr stark zusammen und dann kann man auch erstmal gießen und gießen und die Erde nimmt überhaupt keine Feuchtigkeit auf. Und das zum Beispiel ist bei den torffreien Erden überhaupt nicht der Fall. Diesen Effekt gibt es bei denen einfach nicht. Ein paar Sachen sollte man aber tatsächlich beachten, wenn man torffreie Erden verwendet. Zum einen brauchen die Pflanzen in torffreier Erde schneller eine Nachdüngung. Das liegt daran, das sind biologisch maximal hochaktive Substanzen, also mit vielen Mikroorganismen. Und die Mikroorganismen fressen so ein bisschen den Dünger weg, sage ich mal vereinfacht gesagt. Das heißt, ich muss etwas früher, also so 1, 2 Wochen früher nachdüngen.
Die Ausscheidungen von denen, die reichen wahrscheinlich auch nicht, ne?
Nein, die reichen nicht an Nährstoffen. Und dann muss man noch beachten, bei den torffreien Erden, die haben so eine ziemlich lästige Eigenschaft, die trocknen an der Erdoberfläche sehr schnell ab. Dann sieht das aus, oh, die Erde sieht trocken aus, dann gieße ich mal. Und im Inneren ist es aber womöglich noch feucht. Also das ist ein bisschen so, ja, ein bisschen lästig einfach, sage ich mal.
Kann man da dann nicht so eine Art Mulch drauf machen, beziehungsweise irgendwie Kiesel oder sowas, dass das nicht so trocken aussieht?
Aber dann sehe ich nur die Farbe der Kiesel und sehe auch nicht, dass die Erde trocken aussieht. Also es hilft, entweder natürlich den Finger reinpieksen, das machen viele Leute aber nicht so gerne. Ich finde es viel einfacher, wenn ich einfach immer mal den Topf anlupfe. Nur so kurz hochhebe, also nicht den ganzen Topf, sondern nur so auf die Kante hochhebe und dann kriege ich schon ein Gefühl dafür, ist das jetzt zu nass oder trocken und so weiter. Also das ist so das Wichtigste. Und dazu kommt noch, das gilt aber für alle Erden, das ist aber auch vielen Leuten nicht bewusst, Erden sollte man jetzt nicht jahrelang liegen lassen, so nach dem Motto, naja, da kann ja nicht viel dran passieren, ich kaufe jetzt mal das Sonderangebot und habe da eine ganze Palette die nächsten 3 Jahre. Also die Erden sollte man möglichst im Jahr, wo ich sie kaufe, auch aufbrauchen, weil sich einfach die Struktur verändern kann. Und weil sich die Nährstoffe abbauen.
Ja gut, also kann man ja eigentlich ganz gut auf torffreie Erden verzichten, würde ich mal sagen. Habe ich gerade so rausgehört. Ich kaufe ja seit Jahren auch schon immer torffreie Erden und muss sagen, bei mir hat sich da jetzt nichts ins Negative verändert. Aber es scheint ja immer noch gern gekauft und verkauft zu werden vor allen Dingen. Ne? Warum ist das so?
Ja, das wüsste ich auch gerne. Das weiß ich nicht. Ich glaube, vieles ist Gewohnheit. Manche kaufen ja auch Erden beim Discounter, weil sie da besonders billig sind und weil ich sowieso beim Discounter einkaufe. Da kann ich wirklich nur vorwarnen, dass es sehr häufig, nicht immer, aber sehr häufig, wirklich sehr mindere Qualität und schlechte Erde heißt automatisch, dass die Pflanzen gerade wenn ich sie für Kübelpflanzen oder Balkonkästen nehme, dass die Pflanzen nicht gut wachsen können. Also es ist so ein bisschen Qualitätsgeschichte. Ich fürchte aber auch, ganz vielen Leuten ist das Thema Torf überhaupt nicht bewusst. Und das Torf aus Mooren stammt auch nicht. Deswegen finde ich es ja gut, dass wir darüber reden, weil wir wollen ja auch so ein bisschen aufklären. Also das ist, glaube ich, ein Grund. Und natürlich die Herstellung einer Erde ist mit Torf wirklich viel, viel einfacher als mit den torffreien Materialien. Also auch als Hersteller ist man viel mehr auf der sicheren Seite, wenn man Torf verwendet. Das ist, glaube ich, auch so ein Grund.
Da braucht man gar kein Innovationszentrum wie bei Neudorf.
Ja, ne? Na doch, haben die natürlich auch. Also ich will die Kollegen jetzt nicht nur in den Boden stampfen, aber ist ja auch so, dass die Torferdenhersteller inzwischen auch umschwenken, aber es ist ein zäher Prozess, sag ich mal.
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht, ne?
Ja, so ein bisschen.
Wie unterscheiden sich denn eigentlich diese ganzen Erdtypen, diese Erdentypen? Was sagt man? Erdentypen?
Ich glaube, Erdentypen ist besser.
Wie unterscheidet man die ganzen Erdentypen? Also es gibt ja Aussaterde, Rosenerde etc. pp. Ja. Was es nicht alles gibt.
Also letztlich, wir machen es nur aus Spaß, weil als Hersteller findet man das toll, die Leute zu verwirren. Nein, natürlich nicht. Also die meisten haben wirklich ihre Berechtigung. Wir sprachen ja vorhin schon drüber, eine Aussaaterde ist viel feiner als eine Pflanzerde. Pflanzerde verwende ich, wenn ich so Gehölze pflanze zum Beispiel, die ist sehr strukturstark, das heißt viel grober. Und zersetzt sich deshalb auch nicht so lange. Eine Hortensienerde muss einen niedrigen pH-Wert haben, muss eher sauer sein, weil Hortensien und vor allen Dingen auch Rhododendron lieber in einer sauren Erde wachsen. Also auf alle diese Bedürfnisse muss man schon eingehen. Und insofern macht das schon Sinn, dass es unterschiedliche Typen gibt. Ich muss natürlich jetzt nicht Angst haben, dass ich, wenn ich die Rosenerde für die Pflanzung von Stauden verwende, kann da nichts passieren, das ist alles völlig in Ordnung. Also ich kann mit einer Erde nicht viel falsch machen, aber wenn ich eine Rosenerde verwende, um Aussaaten zu machen, werde ich feststellen, es gibt kein gutes Ergebnis. So, also über die Unterschiede haben wir ja gerade gesprochen und die sind tatsächlich auch vorhanden.
Okay. Boah, Sabine, das war wieder richtig viel Input hier, was es von dir heute wieder gab.
Ja, immer gerne. Ich möchte dich immer gerne auch überraschen.
Ich könnte auch stundenlang mit dir darüber reden, aber hast du jetzt vielleicht so ein bisschen was zum Festhalten? So vielleicht drei ultimative Tipps, die man sich merken könnte beim Thema Erde.
Ich probiere es.
Also, Thema torffreie Erde vor allen Dingen.
Genau, damit hast du ja schon den ersten Tipp vorweggenommen. Also natürlich bitte künftig torffreie Erde einkaufen. Bitte bedenken, ein bisschen mehr düngen als bei torfhaltigen Erden und beim Gießen ein bisschen aufpassen. Es könnte mehr Wasser im Topf sein, als man denkt. Aber das ist eigentlich auch schon alles.
Okay. Wenn man diesbezüglich oder andersbezüglich noch irgendwelche Fragen hat, wie kann man uns denn erreichen, beziehungsweise dich oder die Firma Neudorf?
Ich packe sehr gerne wieder meine direkte E-Mail-Adresse in die Shownotes und freue mich wirklich über Nachrichten, Fragen, Anregungen, Ideen für neue Inhalte für die nächste Episode. Ihr könnt auch auf neudorf.com gehen, Neudorf mit Doppel-F, bitteschön. Da haben wir ein Forum, wo meine Beratungskolleginnen euch wirklich fast alle Fragen beantworten können. Und ihr könnt natürlich auch über Facebook und Insta uns Direktnachrichten schicken.
Also ab sofort immer auf Neudorf mit FF.com bitte.
Genau.
Bis zur nächsten Folge. Macht's gut.
Tschüss.
Das war der Podcast Einfach Natürlich Gärtnern mit Katharina Morg und Sabine Klingelhöfer. Mehr zum Thema gibt's auf neudorf.de.